My cooperation with the Beatles was very, very total, but I was lucky that they were so good.
Seine Zusammenarbeit mit den Beatles sei allumfassend gewesen, aber er habe Glück gehabt, dass die Beatles so gut waren. Dies sagte der inzwischen 87-jährige legendäre Produzent Sir George Martin. Noch sehr viel mehr von ihm jetzt im Kramladen. Er ist mit Sicherheit der bekannteste Produzent der Popgeschichte und zählt sicher auch zu den erfolgreichsten. Schließlich war er der Entdecker und Produzent der Beatles, hat ihren künstlerischen Werdegang konstruktiv begleitet und ihren ebenso innovativen wie kommerziell erfolgreichen Sound entscheidend mitgeprägt. George Martin, es begann in der Abbey Road, so lautet der Titel eines Buches, eine Art Autobiografie mit vielen Anekdoten aus einem langen Produzentenleben und mit einer großen Zahl von produktionstechnischen Beschreibungen und klangtechnischen Details, aufgeschrieben gemeinsam mit dem britischen Musikjournalisten Jeremy Hornsby schon vor geraumer Zeit, nämlich 1979, damals unter dem Titel All You Need Is Ears veröffentlicht, doch jetzt erst in der deutschen Übersetzung von Alan Tepper im Hannibal Verlag erschienen. Der Inhalt dieses Buches steht im Mittelpunkt des heutigen Kramladens von und mit Volker Rebell. Hallo und willkommen. Die Beatles sind die populärsten Künstler, mit denen George Martin zusammengearbeitet hat. Ihnen hat er auch seinen Weltruhm zu verdanken. Aber die Beatles waren natürlich nicht die einzigen, deren Plattenaufnahmen er als Produzent veredelt hat. Sein musikalisches Spektrum als Plattenproduzent ist breit gefächert und stilistisch vielschichtig, reicht von Klassik über humorvolle Sprachaufnahmen bis hin zu Jazz und allen Spielarten von Pop und Rock. Etwa 5000 Musikstücke tragen das begehrte Signet Produced by George Martin, darunter 30 Nummer 1 Hits und etliche Titel, die mit verschiedensten Preisen und Ehrungen bedacht wurden. Wer weiß schon, dass George Martin 1960 eine Comedy-Platte mit Peter Sellers und Sophia Loren produziert hatte, dass er in den frühen 50er Jahren als Klassikproduzent für das London Baroque Ensemble arbeitete, 1969 den Jazz-Saxophonisten Stan Getz produzierte, dass er von 1963 bis 1973 alle 139 Plattenaufnahmen der Liverpooler Popsängerin Cilla Black betreute und dass er 1974 das vierte Album des Mahavishnu Orchestra, Apocalypse, produzierte und auch teilweise die Orchesterarrangements für das begleitende London Symphony Orchestra schrieb. Er hatte also keinen geringen Anteil an den Flügeln des Karma, ganz im Allgemeinen, und im Besonderen an diesem Titel Wings of Karma. Der Titel Wings of Karma war hier leicht gekürzt zu hören. Das führende Jazz-Rock-Ensemble der frühen 70er Jahre, das Mahavishnu Orchestra, hatte zum Zeitpunkt dieser Aufnahme für das Album Apocalypse von 1974 seinen Zenit schon ein wenig überschritten. Doch die Aufnahmen mit dem London Symphony Orchestra, produziert von George Martin, waren nochmals eine Erweiterung des stilistischen und künstlerischen Spektrums von John McLaughlin und seinem Mahavishnu Orchestra. Der mit Orchesteraufnahmen bestens vertraute George Martin war daran nicht unwesentlich beteiligt. Allerdings musste er zu Beginn der Aufnahmen Lehrgeld bezahlen und einen grundsätzlichen Denkfehler korrigieren. Er wollte die Band und das Orchester gleichzeitig und live spielen lassen und hatte dazu den größten verfügbaren Studioraum vorgesehen, wo auf der einen Seite das Orchester platziert wurde und am anderen Ende die Band ihr Equipment aufbaute. Was sich daraus ergab, das schildert George Martin in seinem Buch »Es begann in der Abbey Road« so. Die Soundverhältnisse des Orchesters untereinander sollten kein Problem darstellen. Das galt auch für die Gruppe. Doch als beide Ensembles zu spielen begannen, war die Bezeichnung »Apokalypse« noch untertrieben. Nichts ging mehr. Ich stand neben Michael Tilson Thomas auf dem Dirigentenpodest und schon nach 3 oder 4 Takten warf er seinen Stab auf das Notenpult. »George, ich kann noch nicht mal die erste Geige hier vorne hören.« Obwohl die Gruppe in der entgegengesetzten Ecke stand, übertönte sie alles. Der Lautstärkeunterschied muss sicherlich 60 Dezibel betragen haben. Letztendlich brachte ich sie in einem anderen Studio unter. Es wäre sinnlos gewesen, um eine niedrigere Lautstärke zu bitten, denn in dem Fall hätte sich für die Musiker das Spielgefühl und Empfinden grundlegend geändert. Weder der Schlagzeuger noch der E-Gitarrist wären in der Lage gewesen, ihren Instrumenten die für sie geeigneten Sounds zu entlocken. Zitat Ende. Letztlich war George Martin mit der Platteneinspielung aber mehr als zufrieden. Er bezeichnete das Album Apocalypse des Mahavishnu Orchestra als eine der besten Platten, die er je gemacht habe. George Martin war als Produzent natürlich sehr begehrt. Schließlich hatte er die Beatles auf ihrem Weg zu Weltruhm begleitet, hatte alle ihre Platten produziert und war verantwortlich für den innovativen, zur damaligen Zeit geradezu revolutionären Sound der späten Beatles-Platten. Alle wollten in den späten 60er und in den 70er Jahren von ihm produziert werden. Sein Name war Garant für hohe Qualität und einen hohen Aufmerksamkeitswert. Wenn auf einer Platte das Markenzeichen Produced by George Martin stand, konnte der Künstler und dessen Plattenfirma zwar nicht notwendigerweise mit einem Hit rechnen, aber mit einem erhöhten Werbeeffekt bei den Plattenkäufern und einem besonderen Aufmerksamkeitswert bei den Medien. Entsprechend wurde George Martin von einer Vielzahl von Popstars für Plattenaufnahmen engagiert, wie zum Beispiel von Elton John, Neil Sedaka, Cheap Trick, UFO, Ultravox, Celine Dion, Shirley Bassey, Ella Fitzgerald, Kenny Rogers, Tom Jones und vielen anderen. So wurde George Martin auch beauftragt, die Musik für das Broadway-Musical Tommy von The Who zu produzieren. 1993 erschien das Doppelalbum Tommy Original Cast Recording, produced by George Martin.
Ever since I was a young boy, I've played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid still plays a mean pinball. He stands like a statue, pick up a part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. My intuition, the digit counts are small. That devil coming blind kid sure plays a mean pinball.
Im Jahre 1993 war das ein Großprojekt für George Martin. Die Produktion der Doppel-CD The Who's Tommy Original Cast Recording mit einer Vielzahl von beteiligten Sängern, Musikern und einem großen Orchester. Damit kannte er sich allerdings zur Genüge aus. So hatte er zum Beispiel schon 1977-78 ein ähnliches Musikprojekt geleitet. Er produzierte das Soundtrack-Doppelalbum zum Film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit den Bee Gees, Peter Frampton, Aerosmith, Billy Preston und anderen. Der Musik-, Film- und Musical-Produzent Robert Stigwood hatte George Martin mit sehr viel Geld gelockt und letztlich überredet, den Film-Soundtrack ausschließlich mit Neubearbeitungen von Beatles-Songs zu produzieren und neu zu arrangieren. Er habe lange gezögert, schreibt George Martin in seinem Buch, aber schließlich habe ihn seine Frau Judy überzeugt mit diesem folgenden Satz. Was ist, wenn ein anderer den Job macht und du das Resultat hassen wirst? Wenn du das Angebot annimmst, bist du in der Lage, jegliche musikalische Verunglimpfung zu verhindern. Das hat ihn offenbar überzeugt und so ging er daran, die sozusagen heiligen Beatles-Songs des Original Sgt. Pepper Albums mit neuen Arrangements und neuen Künstlern aufzunehmen. Zitat: Die Arbeit mit den Bee Gees und Peter Frampton war mühelos und ungezwungen. Die Bee Gees sind Vollblutmusiker und ich empfand die Arbeit mit ihnen auf eine kuriose Art als ein Déjà-vu. Obwohl ich sie in Bezug auf ihre Persönlichkeiten nie mit den Beatles verglich, haben sie jedoch den gleichen respektlosen Humor. Das war schon merkwürdig, wie sich bestimmte Situationen und Ereignisse wiederholten und das nach 10 Jahren. Den Satzgesang meisterten sie beeindruckend mühelos. Bei anderen Songs oder Sängern stand ich vor schwierigeren Problemen. Die Kompositionen waren für den Gesang von entweder John Lennon oder Paul McCartney ausgelegt, die charakteristische, deutlich erkennbare Stimmen haben. Ohne ihre Stimmfärbung fehlt eine wichtige Facette des Songs, besonders wenn der Gesang anderer Musiker in Bezug auf den Ausdruck weit entfernt liegt. Strawberry Fields Forever, ursprünglich von John geschrieben und gesungen, wurde im Film von Sandy Farina gesungen. Die Tonart lag mehr als 2 Ganztöne über Johns, und ich fand es wirklich faszinierend, wie sich das auf die Grundstimmung des Stücks auswirkte, denn es stand plötzlich in einem völlig unterschiedlichen Zusammenhang. Trotzdem musste es bei der Endproduktion verändert werden, da die visuelle Umsetzung des Regisseurs manchmal nicht mit der Musik übereinstimmte. Und so passte ich die Musik dem Film an. Zuerst stellte ich mir Strawberry Fields Forever in einer rauen und hypnotischen Fassung vor. Im Film singt sie es in einer gefühlvoll angelegten Sequenz mit Peter Frampton, weshalb ich die Nummer glätten musste und Streiche arrangierte, um das Stück als Love-Song herauszuarbeiten. Insgesamt gab es viele Abweichungen vom ursprünglichen Songkonzept der Beatles, die allerdings einer übergeordneten Idee folgen. Zitat Ende. So entstand eine Neufassung von Strawberry Fields Forever, die zwar keine Verunglimpfung des Originals ist, aber doch eine weitgehende inhaltliche und ästhetische Verbiegung der Beatles-Originalfassung, die George Martin ja selbst maßgeblich beeinflusst hatte. Deshalb bleibt ein zwiespältiges Gefühl, wenn man die Bearbeitung von Sandy Farina hört, die George Martin arrangiert und produziert hat.
I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about.
Kein anderer als George Martin hat diese Bearbeitung des Lennon-Song-Denkmals Strawberry Fields Forever zu verantworten. Er hat diese Neufassung für die Sängerin Sandy Farina neu arrangiert und produziert für das Soundtrack-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zum gleichnamigen Film, der 1978 erschien und kein Erfolg wurde. Auch das Soundtrack-Album erhielt keine schmeichelhaften Kritiken, verkaufte sich aber gut. George Martins Erklärung zum Debakel des Films und den schlechten Kritiken liest sich im Buch so, Zitat: Alles in allem bin ich der festen Überzeugung, dass niemand einen Film von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band machen kann. Es war und ist ein einzigartiges Werk. Zitat Ende. George Martin sah sich offenbar dazu berechtigt, als Beatles-Produzent und Mitgestalter der originalen Beatles-Klangkunstwerke mehr als jeder andere Neufassungen von Beatles-Klassikern zu erstellen. So erschien 1998 das Soloalbum George Martin in My Life, das vornehmlich Beatles-Songs in Neuinterpretationen und Neuarrangements von George Martin enthält. Als Gastsolisten hatte George Martin zur Albumeinspielung etliche Stars geladen, so etwa Phil Collins, Celine Dion, Vanessa May, Sean Connery, Robin Williams im Duett mit Bobby McFerrin und Jeff Beck, dessen instrumentale Neufassung von A Day in the Life hier im Hintergrund zu hören ist. Bei dem gleich folgenden Titel dieses Albums könnte man, wenn man will, den Wunsch von George Martin herauslesen, hörbar zu machen, welchen gestalterischen Anteil er am besonders außergewöhnlichen Sound des Beatles-Originalsongs hatte. Es geht um John Lennons Songbeitrag zum Sgt. Pepper-Album Being for the Benefit of Mr. Kite, dessen Zirkusmusikklänge vor allem von George Martin ausgeklügelt und realisiert wurden. In seiner Neufassung reproduzierte er die Idee seiner Klangcollage des Beatles-Originals und verbindet sie mit seiner Erinnerung an die frühen Comedy-Platten, die er produziert hatte, bevor er die Beatles kennenlernte. So lässt er den schottischen Komiker und Musiker Billy Connolly sozusagen als Karikatur eines Zirkusansagers auftreten und John Lennons Songtext im Stil eines komödiantischen Sprechgesangs deklamieren. Über die Entstehung der Soundcollage im Original Sgt. Pepper Song schreibt George Martin in seinem Buch Es begann in der Abbey Road, Zitat, wie üblich, nachdem John einen großartigen Song geschrieben hatte, ging er und überließ mir den Job, mach das Beste draus, Zitat Ende. Wie George Martin genau vorging, beschreibt er eine Seite weiter, Zitat, Seite 250. Ich beschaffte mir Schallplatten mit alten viktorianischen Dampforgeln, die Art, die man bei Karussellen auf Landjahrmärkten hört und auf denen traditionelle Stücke gespielt wurden, Militärmärsche von Sousa und so weiter. Allerdings durfte ich keine leicht identifizierbaren Schnipsel davon verwenden. Ich überspielte also einige der Platten auf Band, gab es dem Tontechniker und bat ihn, ich möchte eine halbe Minute hiervon haben, anderthalb Minuten davon, eine Minute von diesem und so weiter. Und was soll ich damit machen? Du schneidest das Tape in ungefähr 30 cm lange Stücke. Wie bitte? Zerschnipsle es in kleine Stückchen, ca. 30 cm lang und gib dir keine große Mühe bei den Schnitten. Er dachte, ich hätte den Verstand verloren, folgte aber meinen Anweisungen und legte mir einen Haufen Bandschnipsel von ca. 30 cm Länge auf den Tisch. Es müssen ca. 60 gewesen sein. Und was nun? Wirf sie hoch. Spätestens jetzt war er fest davon überzeugt, dass die ganze Welt ein Irrenhaus ist. Dennoch befolgte er meinen Wunsch. Und jetzt hebst du sie nach Belieben wieder auf und schneidest davon ein Band zusammen. Jetzt konnte der arme Kerl nicht mehr ruhig bleiben. Warum hast du das gemacht? Das wirst du schon sehen. Nachdem er mit viel Mühe sämtliche Schnipsel zusammengeschnitten hatte, hörten wir uns das Ergebnis an. Ich sagte ihm, dieser Teil klingt zu sehr nach dem Original, schneid ihn doch bitte raus, dreh das Stück um und füg es wieder ein. So machten wir weiter, bis sich das Tape wie eine Mischung von Karussellklängen anhörte, die musikalisch keinen Kontext erkennen ließen, da es aus Liedfragmenten von ungefähr einer Sekunde bestand. Es war ein Soundmischmasch ohne Sinn oder Rhythmus. Integrierte man den Teil aber als verwaschenen Hintergrund zu den bereits aufgenommenen Orgel und der Bassmundharmonika, vermittelte das den Eindruck, in einem Zirkus zu sitzen.
Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late to Pablo Fanke's fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters. Lastly, through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world.
Ganz anders als im Original klingen hier die Zirkus-Sounds in George Martins Neubearbeitung von Being for the Benefit of Mr. Kite, aber seine Handschrift aus dem Original ist deutlich zu hören. Im Verlaufe der 7-jährigen intensiven Zusammenarbeit mit den Fab Four wurde ihm der Ehrentitel des 5. Beatle zuerkannt. Schließlich ging seine Tätigkeit als Beatles-Produzent weit über die Betreuung und Überwachung der Studioaufnahmen hinaus. Er griff konkret musikalisch ein, spielte das berühmte Spinett-ähnliche Klaviersolo im Lennon-Song In My Life. Er saß wiederholt bei Beatles-Aufnahmen am Klavier, so etwa bei den Songs Misery, Not a Second Time, Long Tall Sally, A Hard Day's Night, No Reply, Rock'n'Roll Music, Good Day Sunshine, Lovely Rita, Getting Better und All You Need Is Love. Er spielte das Honky-Tonk-Piano in Rocky Raccoon. Er spielte Cembalo in Fixing a Hole und Because. Er spielte Hammond-Orgel in I Wanna Be Your Man, Got to Get You Into My Life, With a Little Help from My Friends, Across the Universe und Maxwell Silverhammer. Er spielte Harmonium in If I Needed Someone, The Word und Cry Baby Cry. Er schrieb die stilprägenden Streicherarrangements für Yesterday, Eleanor Rigby und A Day in the Life. Er arrangierte das Klarinettenterzett in When I'm 64. Er war mitverantwortlich für die revolutionären Soundschöpfungen in Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus, Lucy in the Sky with Diamonds, Being for the Benefit of Mr. Kite, wie schon angesprochen, etc. Und er konnte sogar eigene Kompositionen für Orchester auf einer Beatles-LP platzieren, und zwar im Soundtrack-Album Yellow Submarine. Die komplette B-Seite wurde ausgefüllt von der orchestralen Filmmusik, die George Martin für den Zeichentrickfilm Yellow Submarine komponiert, arrangiert und produziert hatte. Für sein Soloalbum In My Life von 1998 hat er Teile daraus zu seiner Pepperland Suite zusammengefasst und teilweise neu arrangiert. Mit ihrem 4. Film, dem psychedelischen Zeichentrickfilm Yellow Submarine, hatten die Beatles musikalisch nicht viel zu tun. Gerade mal 4 kümmerliche neue Songs von der Resterampe hatten sie beigesteuert. Ganz anders ihr Produzent George Martin, der eigens für den Film ein geschlossenes, neues Orchesterwerk komponierte und produzierte, dafür auch viel Lob erhielt und auch viel Erfolg für seine eigene Orchestermusik einheimste, denn auch dieses Beatles-Album erfreute sich, trotz weniger und relativ dürftiger neuer Beatles-Songs, guter Verkaufszahlen, wovon George Martin mit seinen Orchesterwerken auf der Rückseite enorm profitierte. Hätte er diese Orchesterstücke unter seinem Namen auf einem Soloalbum veröffentlicht, wäre das Käuferinteresse längst nicht so groß gewesen. Entsprechend zeigt er sich zurückblickend mit dem, was er erreicht hat, auch sehr zufrieden. George Martin ist mit seinen 87 Jahren schon etwas gebrechlich. Entsprechend klingt seine Stimme im gleich folgenden Interview, das er zum Erscheinen seines Buches in der deutschen Übersetzung gab, etwas betagt. Erste Frage an ihn: Wenn er heute zurückschaut, glaubt er, dass sich seine Vorstellungen und Wünsche, die er als Musikstudent hatte, erfüllt haben?
As a music student, I was really more interested in classical music than rock and roll. And, you know, when you're a teenager, you have idealized thoughts. Which mine was that I wanted to be a composer like Ravel, which was a bit high thinking, I think. But I would say, looking back now, that my musical ideas as a student have been fulfilled. And more than that, I think they've been exceeded, because I've been very happy that the work I've done has reached such a wide audience.
Als Musikstudent sei er mehr an Klassik als an Rock'n'Roll interessiert gewesen, sagte George Martin. Als Teenager habe man idealisierte Vorstellungen, was in seinem Fall bedeutet habe, er wäre am liebsten ein Komponist vom Range eines Ravel geworden, was sicher etwas zu hoch gegriffen war. Aber heute könne er sagen, dass sich seine Vorstellungen, die er als junger Mann gehabt habe, alle erfüllt hätten und darüber hinaus noch übertroffen worden wären. Er sei sehr glücklich darüber, dass seine Arbeit so viele Menschen erreicht habe. Seine Arbeit mit den Beatles war sicher die wichtigste Station in seinem Produzentenleben und hat zweifellos die meisten Menschen erreicht. Doch als die beste Platte, die er je produzierte, nennt George Martin in seinem Buch »Es begann in der Abbey Road« interessanterweise nicht Sgt. Pepper oder ein anderes Beatles-Album, sondern eine Aufnahme aus dem Jahre 1972 von »The Paul Winter Consort« mit dem Titel »Icarus«. In der Tat ein großartiges Album, eingespielt in der Besetzung Paul Winter, Sopransaxophon, David Darling, Cello, Paul McCandless, Oboe, Ralph Towner, Gitarre und Klavier, Colin Walcott, Perkussion, Herb Buschler, Bass und als Gast Billy Cobham, Schlagwerk bei zwei Titeln. Beim melodiösen Titelstück Icarus ist Billy Cobham nicht beteiligt, dafür alle anderen Mitglieder des Ensembles Paul Winter Consort. Den Titel Icarus hatte Paul Winter dem vom Aussterben bedrohten kalifornischen Kondor gewidmet, dem mit einer Flügelspannweite von knapp 3 Metern größten Vogel Nordamerikas und auch offenbar der seltenste. Der Flug des Icarus beginnt. Ralph Towner hat dieses wunderbare Musikstück Icarus geschrieben, Titelstück des von George Martin produzierten Albums aus dem Jahre 1972 von The Paul Winter Consort. Die gerade gehörte Aufnahme war leider so ein wenig verknackst. Ich habe sie von der Originalplatte überspielt. Dieses großartige Album soll zwar 1989 als CD veröffentlicht worden sein, war aber schnell danach vergriffen. Für die Original-LP werden im Netz von Sammlern hohe Summen geboten. Ich würde das Album aber niemals hergeben. Es markiert den Beginn einer Form von kammermusikalischem Weltmusik-Folk-Jazz, wie er zum damaligen Zeitpunkt noch einmalig war. Aus dem Ensemble The Paul Winter Consort bildete sich im Jahre 1972 die Gruppe Oregon mit den Consort-Mitgliedern Ralph Towner, Paul McCandless und Colin Walcott und mit dem Bassisten Glenn Moore, der zuvor auch schon der Band von Paul Winter angehört hatte und der mit Ralph Towner bereits seit dem Ende der 60er Jahre musikalisch zusammengearbeitet hatte. Das Album Icarus von The Paul Winter Consort wurde von George Martin auf besondere Weise geadelt mit seiner Bewertung, wie schon erwähnt, die sei, wie er wörtlich sagte, the finest album I've ever made. Er selbst hatte zwar kein Album, aber eine Single mit einer eigenen Komposition und auch mit eigener musikalischer Instrumentierung veröffentlicht. Das ist allerdings schon sehr, sehr lange her und zählt nach George Martins eigener Einschätzung nicht zu seinen besten Arbeiten, aber der Reihe nach und am besten befragt man ihn dazu selbst. Anfang 1962 hat George Martin unter dem Pseudonym Ray Cathode mit neuen Sounds experimentiert und sogar eine Single mit dem Titel Time Beat unter der Rückseite Walls in Orbit veröffentlicht, damals gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des BBC Radiophonic Workshop. Worum war es ihm dabei gegangen?
The Ray Cathode recording was just an experiment, really. I was interested in trying to produce something that was different, and it was a funny thing to do. It wasn't very significant. Other people did much better things than I did.
Die Ray Cathode-Aufnahme sei ein Experiment gewesen, sagte George Martin. Er sei daran interessiert gewesen, Musik zu produzieren, die unüblich war. Es sei eine lustige Arbeit gewesen, aber nicht von besonderer Relevanz. Andere Leute hätten da sehr viel Besseres geleistet als er. Ist das Bescheidenheit oder Understatement? Hören wir uns den Titel Time Beat an. Im Jahre 1962 stammt diese Aufnahme Time Beat mit frühen Experimenten in Richtung elektronischer Musik von Ray Cathode. Unter diesem Pseudonym hatte George Martin seine erste und einzige Singleplatte veröffentlicht. Kurz darauf begann seine Zusammenarbeit mit den Beatles, die sein Produzentenleben völlig verändern sollte. Seine intensive Zusammenarbeit mit den Beatles hat die Funktion und Arbeitsweise des Produzenten völlig verändert, weil George Martin die Ideen seiner Schützlinge gefördert und produktionstechnisch erst ermöglicht hat. Er war es, der mit dem Wissen um die technischen Möglichkeiten des Plattenstudios die fantasievollen Klangvorstellungen der Beatles umgesetzt hat. Ist er der Meinung, dass die Beatles ohne seine Produzententätigkeit sich nicht so hätten entfalten können, wie sie es getan haben?
I think the cooperation that I had with the Beatles wasn't unique. I think other people worked very closely with their artists. It's just that the Beatles were so darn famous and so successful that the work that I did with them received greater attention than that with the other people, than other producers did. And I was very lucky there. My cooperation with the Beatles was very, very total, but I was lucky that they were so good.
Bescheiden wie er ist, meint George Martin, seine Zusammenarbeit mit den Beatles sei nicht einzigartig gewesen. Auch andere Produzenten hätten mit ihren Künstlern sehr eng zusammengearbeitet. Das Besondere sei gewesen, dass die Beatles so unglaublich berühmt und erfolgreich waren. Und deshalb habe seine Arbeit mit den Beatles so viel mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Arbeit anderer Produzenten. Er habe einfach Glück gehabt. Seine Kooperation mit den Beatles sei umfassend gewesen, aber sein Glück sei gewesen, dass die Beatles so gut waren. Aber er war es auch. Zu den klanglich revolutionärsten Musikstücken der Popgeschichte gehört die Studio-Kooperation zwischen den Beatles und George Martin im Titel Tomorrow Never Knows aus dem Revolver-Album von 1966. Dieses Klangwunderwerk aus dem Jahre 1966 gehört sicher zu den Highlights aus der Zusammenarbeit der Beatles mit ihrem Produzenten George Martin. Ob er aber mit den Fab Four im Studio gearbeitet hat oder mit einer anderen Gruppe oder einem anderen Solisten, das Produzieren eines Künstlers verstand George Martin immer als eine Form der Kooperation, also des Gebens und Nehmens. Er wollte nie seinen Kopf, seine Vorstellung gegen die Meinung des Künstlers durchsetzen. Ihm sei es immer um Konsens gegangen, nicht um Konfrontation.
I think every artist I've worked with has been a collaboration. And the Beatles, again, because they're so darn famous, they come to the foremost. But working with Cilla Black, working with Jerry and the Pacemakers, working with Peter Sellers and Spike Milligan was a great collaborations. So I've been happy with all the people I've worked with. And I think they were happy with me too. That's what collaboration is.
Mit jedem Künstler, den er produzierte, sei eine Kooperation entstanden, sagte George Martin. Weil die Beatles so unglaublich populär waren, stünde die Arbeit mit ihnen ganz im Vordergrund. Aber die Arbeit mit Cilla Black, Gary and the Pacemakers oder mit Peter Sellers und Spike Milligan, den großen Komödianten, das waren für ihn allesamt großartige Kooperationen. Er sei sehr zufrieden gewesen mit allen Künstlern, mit denen er zusammengearbeitet habe, und die Künstler seien wohl auch mit ihm zufrieden gewesen. Und darum würde es ja schließlich auch bei einer Kooperation gehen. Schon zu Zeiten der Beatles produzierte George Martin auch Platten anderer Bands und Solisten, er nannte gerade selbst ein paar davon. Nach dem Ende der Beatles betreute er in seinem eigenen Air-Studio die Schallplattenaufnahmen höchst unterschiedlicher Künstler, von denen zuvor schon etliche genannt wurden. Auch die Ex-Beatles Ringo und Paul engagierten George Martin als Produzenten für einige ihrer Soloplatten. Vor allem Paul McCartney hat George Martins Arbeit oft in Anspruch genommen. Von dem James-Bond-Thema Live and Let Die über die Alben Tug of War und Pipes of Peace bis zu dem allerdings misslungenen McCartney-Film Give My Regards to Broad Street. Für diesen künstlerischen Misserfolg war aber George Martin sicher nicht verantwortlich. 335 Seiten stark ist das Buch. Es begann in der Abbey Road von George Martin. Doch über die Gruppen und Solisten, über deren Musik und Songs, die George Martin produzierte, ist dem Buch leider nicht sehr viel zu lesen, mit Ausnahme der Beatles. Über deren Albumproduktionen lässt sich George Martin ausführlich aus. Doch auch die Beatles-Fans werden nur auf einem Viertel des Buchumfangs über ihre Lieblingsmusik etwas lesen können. Das Hauptthema des Buches ist nicht die Geschichte, die der Buchtitel suggeriert. Es begann in der Abbey Road. Nicht die Story der Beatles in den Plattenstudios der Abbey Road steht im Mittelpunkt, sondern das Produzentenleben des Erzählers George Martin von seinen Anfängen der klassischen Lehrstunden, über seine ersten Produzentenjahre mit Klassik-, Jazz- und Comedy-Platten, über seine Entdeckung des Studios als Werkzeug bis hin zur Aufgabe seiner Festanstellung bei der EMI, dem Neubeginn mit seiner Selbstständigkeit als freier Produzent mit eigenem Studio und seine Erfahrung mit allen Widrigkeiten und Chancen, die das Studio-Equipment bei Musikaufnahmen bereithält. Hier erfährt man tatsächlich sehr viele Details, von denen viele allerdings ihr Verfallsdatum wohl längst erreicht haben, denn der Originaltext des Buches ist bereits im Jahre 1979 geschrieben worden und seitdem hat die Studiotechnik schon mehrere Revolutionen durchlaufen. Dennoch sind die Anekdoten und Erzählungen interessant zu lesen, wenn man sich auch etwas mehr an Details über die konkrete Arbeit mit den verschiedenen Künstlern gewünscht hätte. So findet man zum Beispiel über die Arbeit an den 7 Platten mit der Band America nur ein paar dürre Zeilen über den üppigen finanziellen Erfolg der Platten. George Martins schon vor Jahren einsetzende Hörprobleme haben ein Ende seiner Produzententätigkeit als Aufnahmeleiter erzwungen. Sein Sohn Giles führt nun die Arbeit des großen George Martin fort. Wer am Frühwerk, gemeint ist die Spanne von 1950 bis Ende der 70er Jahre, des namhaften und bekanntesten Produzenten der Popgeschichte interessiert ist, dem sei das Buch von George Martin, Es begann in der Abbey Road, empfohlen. Mit einem Hit der Band America, Tin Man aus dem Jahre 1974, produced by George Martin, geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zu Ende.
comes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke, glass, stain, bright color, image going down, down, down.